Niedrig
und breit.
Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens niedrig.
Und ich bin breit.
Was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht.
Boah, ich sag's euch ehrlich, so oft haben wir noch nie eine Begrüßung aufgenommen. Das ist das dritte Mal und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Hallo, liebe Freunde, hallo breit.
Hallo Frau Niedrig und herzliche Gratulation zum Jubiläum.
Dir auch. Alles Liebe zum 10. Geburtstag.
Es ist so eine gute Woche für ein Podcast-Jubiläum, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es 5 Tage her, dass Sturm gerade den neuen Cup-Sieg geholt hat, ne?
Also eigentlich finde ich, dass das genug Grund zum Feiern ist, dass wir gerade die 10. Folge aufnehmen. Aber okay, wenn du das jetzt auch noch unterbringen willst, bitte. Ja, ist ziemlich geil, dass wir Cupsieger sind.
Ja, also ich finde das ja geil, oder? Unser Jubiläum und der Cupsieg, was willst du mehr?
Er hat auch eindeutig miteinander zu tun. Genau. Oder wolltest du schon auf irgendwas Nettes überleiten?
Eigentlich nicht. Also mein Thema hat halt nichts mit Fußball zu tun.
Meins auch nicht. Also ich habe dir eh schon vorher gesagt, ich habe über ziemlich alles ein
es
Thema, aber nicht Fußball.
Zwei Themen?
Ja, da hat er recht. Und wir beide haben halt was zu sagen, gell?
Mhm. Warum ist das so? Der Modus hat sich leicht geändert.
Wir experimentieren ein wenig zum Anlass des 10. Jubiläums. Und weil tatsächlich viele von euch uns coole Vorschläge gemacht haben, worüber wir reden könnten. Und jetzt haben wir uns gedacht, da bringen wir ein paar davon unter. Jeder von uns, oder?
Ja, mir taugt es voll. Mir taugt es voll. Das sind alles, was ich mitgebracht habe, sind Themen, die mir eigentlich in allererster Linie zwei verschiedene Personen nahegelegt haben. Darf ich die gleich grüßen?
Ja,
also danke an Larissa und Georg.
Mhm.
Beide Imker, der Georg zusätzlich noch Biologe, von dem habe ich dann auch Vorlesungsunterlagen gekriegt. Und auch die Geschichten, die ausgedacht sind, sind gemeinsam ausgedacht.
Oh wow, ja? Okay. Na, da kann ich nicht mit, aber tatsächlich ist auch bei mir die Larissa eine Inspiration gewesen oder eine Quelle. Und einmal die liebe Niki. Und einmal ein Arbeitskollege von mir, unbeabsichtigterweise, und der Arme wird auch nie unsere Folge anhören können, weil das ist ein Irre, der fängt mit Steirisch nichts an. Aber das
macht
sind meine drei Spender.
Kann er Deutsch?
Deutsch kann er okayisch.
Ja, weißt du, warum dort aufhören? Ne? Man kann ja immer nur weitergehen in der deutschen Sprachkenntnis und irgendwann bei Steirisch landen.
Vielleicht. Also ich habe ihm das erzählt, was ich heute vorhabe. Es hat ihn jetzt auch nicht dazu inspiriert, seine Deutschkenntnisse zu vertiefen. Selber schuld.
Werden wir sehen.
Selber schuld. Ja, weiß nicht, willst du anfangen?
Da mal hin und her, oder?
Hätte ich schon gesagt.
Ja, passt. Dann fange ich auch mit einer Bienengeschichte, weil ich habe nur Bienengeschichten heute dabei.
Ich weiß eh wenig über Bienen, also finde ich gut.
Und der Titel dieser Geschichte ist, wenn Bienen ihre Booties shaken. Woher, liebe Frau Niedrig, wissen Bienen, das ist jetzt ein kurzes Quiz, woher wissen die, wo es was zum Essen gibt oder wo es Nektar zum
Weil
gibt?
Sie ihren Booty shaken.
Das ist eine ziemlich lange Herleitung, wo wir dann noch hinkommen.
Also.
Ja? Aber die 4 Antwortmöglichkeiten vom Bienenstammtisch aus den gelben Seiten, aus dem Internet oder vom Auskundschaften.
Ein Letzteres.
Genau.
Ich fände aber alles andere auch sehr nett.
Das Internet, auf das bin ich sehr stolz.
Also mir gefällt der Stammtisch am besten. Aber ja.
Etwa jede 20. Biene ist eine sogenannte Kundschafterin. Okay? Das ist ein ziemlich gefährlicher Job. Also du musst zuerst
sind
einmal...
Sind wir jetzt schon im Geschichtenmodus? Das ist schon Geschichte. Muss ich noch wissen? Okay,
das
na,
ist
passt, passt.
Geschichte, ja.
Ich muss nur wissen, worauf ich vorbereitet sein soll, weil für mich ist das jetzt auch neu.
Genau.
Und aufregend.
Das mit der Kundschafterin hättest du vielleicht sogar schon hören können, aber... grundsätzlich ist das mit den Auskundschaften für Bienen relativ gefährlich, weil du musst irgendwo hinfliegen und dort sind Gefahren wie, ich weiß es nicht, Rasenmäher oder, keine Ahnung, also, du weißt ja nicht, ob du wieder heimkommst. Ne? Also diese Expedition, um herauszufinden, wo es was zum Mampfen gibt, ist relativ gefährlich und deswegen machen das schon eher die alten Bienen.
Das macht ja keinen Sinn, weil die jungen Bienen sind ja viel fitter.
Naja, aber bei den alten ist nicht so, also bei den alten Bienen ist nicht so tragisch, wenn die nicht mehr heimkommen.
Oh, okay,
ja.
Das sind halt schon wieder sehr gefährliche Äußerungen da drin.
Sehr pragmatisches oder wie sagt man, utilitaristisches Volk. Ne? Ich glaube auch so wie Ameisen.
Also der Mann ist halt vorbereitet, bitte.
Mhm. Während die Auskundschafterinnen unterwegs sind, sind die Sammlerinnen im Stock und warten.
Du, wir haben nicht einmal prostet. Also ich war schon voll frech und
habe
einen Schluck
getrunken,
aber Prost. Jetzt unterbreche ich nicht mehr, bitte.
Du darfst mich sehr gerne unterbrechen. Das ist die längste von den Geschichten, die ich habe. Jetzt nehmen wir an, die Kundschafterin hat was gefunden und kommt mit ein bisschen am Nektar heim. Und dort trifft sie auf die Vorkosterbienen. Und die checken das jetzt. Und die schauen einmal, ob das überhaupt was Gutes ist. Und wenn die finden, dass das gut ist, dann wird die Logistik kontaktiert. Und wenn die sagen, okay, wir brauchen neues Zeug, dann gibt es das Signal an die Kundschafterin, dass sie jetzt mitteilt, wo sie das her hat. Und jetzt können ja Bienen bekanntlich nicht rein. Jetzt hat die diverse Mechanismen, wie sie das mitteilt. Und zwar macht sie das mit einem Tanz. Über diesen Tanz gibt es einen Haufen Informationen an die Sammlerinnen weiter. Dass es was zu holen gibt, was es zum Holen gibt. Je nachdem, wie arg das sie tanzt, wie viel das zum Holen gibt. Und je nachdem, wie weit das die Quelle weg ist, gibt es verschiedene Formen der Tänze, wie sie jetzt die Koordinaten weitergibt. Sagen wir, die Quelle, wo sie gerade herkommt, die Nahrungsquelle, ist relativ nah. Dann macht sie den Rundtanz. Die Kundschafterin läuft 3 Minuten lang im Kreis. Nach jeder vollen Runde dreht sie die Richtung. Und die anderen gehen extrem knapp zu wie und grapschen dabei ein bisschen auf den Bobsch, um danach zu wissen, nach was sie suchen müssen. Weil die hat ja das Ganze noch im Körper. Ne? Die war ja vorher in der Blume drin und die hat das alles noch mit. Und dieser Rundtanz hat nur die Information in sich, dass es relativ nah ist am Bienenstock. Jetzt müssen die anderen halt das zuerst einmal erriechen, um dann dem Geruch folgen zu können zu dieser Nahrungsquelle. Und wenn sie das fertig hat, diesen Rundtanz, dann machen sie die Sammlerinnen auf den Weg. Wenn aber diese Quelle wesentlich weiter weg ist, dann macht sie den sogenannten Schwänzeltanz. Und der ist voll kompliziert. Also, stellt euch das so vor, dass die Kundschafterin entlang einer Linie vorangeht und dabei mit ihrem Hintern schwänzelt. So. Die Länge der geschwänzelten Linie ergibt die Entfernung zum Ziel und die Richtung dieser Linie, und dann wird es voll kompliziert, das kann ich auch nicht genau erklären, wie das funktioniert, aber die Richtung dieser Linie in Relation zum Sonnenstand ergibt die Richtung zu dieser Nahrungsquelle. Das heißt, du weißt, in was für Richtung du fliegen musst und du weißt über die Länge dieser Schwänzellinie, wie weit das du fliegen musst.
Weißt du, was ich zu der Linie sage? Und du? Wir wundern uns, dass die Bienen aussterben.
ich glaube aber, dass die das immer schon gemacht haben, also lang bevor das Aussterben begonnen hat.
Vielleicht verlernen sie das. Unsere Eltern und Großeltern haben auch Dinge können, diese Fähigkeiten gerne ein bisschen verloren.
Vielleicht sollte man wirklich einfach das Bienternet erfinden, oder?
Ich wäre Fan vom Bienternet.
Moderne Technologien anwenden, damit die Bienen zu ihrer Nahrung finden.
Eigentlich ist das jetzt genau das Gegenteil schon wieder von dem, was ich gesagt habe. Zurückgreifen und nicht das Verlernen von alten Handwerk und alten Traditionen.
Wir könnten auch, wenn uns als Menschen wer nach dem Weg fragt, das über Tanz weitergeben, oder?
Mir sollte überhaupt niemand nach dem Weg fragen, weil ja, die
Person kommt nirgends an. Weil du nicht so gut tanzen kannst oder weil du einen schlechten Orientierungssinn hast?
Beides. Beides.
Ja, also nochmal der Schwänzeltanz. Also die schwänzelt sie zu vier und dann muss sie in einem Bogen wieder zurückgehen, weil sie muss natürlich diese Schwänzellinie da mehr auf
den Weg. Ich habe noch eine dämliche Frage. Ja? Ist es keine Option, dass diese Biene die anderen Bienen einfach dorthin führt?
Ich glaube, dass das nicht so einfach ist, dass Bienen andere Bienen nachfliegen.
Nee. Frage einer Nicht-Bienenexpertin.
Aber also dieser Rundtanz und dieser Schwänzeltanz, die sind auf jeden Fall die beiden Möglichkeiten. Es gibt vielleicht nur einen dritten, wie sie weitergeben, wo die Nahrungsquelle liegt. Und jetzt.
Was willst du dazu sagen?
100.000 Euro Frage. Ja, bitte.
Ich möchte an dieser Stelle meinen Biologielehrer grüßen, der auch schuld ist, wenn ihr das jetzt falsch beantworte, aber ich erinnere mich vage, dass wir von seiner Folie auf diesem schönen Overhead-Projektor projiziert irgendwas über Bienendänze und über Schwänzeltänze und Runddänze abgeschrieben haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass die anderen Bienen hier auf dem Bob skrapschen. Aber das war vielleicht auch nicht teenager-tauglich.
Das mit dem Bobskrapschen ist vielleicht jetzt nicht explizit so wortwörtlich in meinen Quellen drinnen gestanden. Aber,
okay, okay. Ja. Na, dann verlasse ich mich da jetzt auf meine Erinnerung und auf das, was ich glaube, was unser Biolehrer mit seinen 7 funktionsfähigen Fingern von sich gegeben hat. Ich glaube, das stimmt.
Zuerst einmal Gratulation an deinen Biolehrer, dass er so einen Eindruck hinterlassen hat mit dem Thema, dass du dich noch daran erinnern kannst. Mhm. Er hat mir natürlich da jetzt ein Schnippchen geschlagen, ne? Also, weil du die Geschichte offensichtlich zum Teil irgendwo schon ein bisschen gehört hast. Aber ja, das ist alles wahr. Das mit dem Schwänzeltanz. Vor allem der Schwänzeltanz, der ist, glaube ich, noch viel komplizierter. Also, wie man das in Relation zur Sonne irgendwie, die müssen das ja alle checken. Ja? Nicht nur die was das tanzt, sondern alle anderen, die was dazuschauen.
Nein, es ist echt beeindruckend und eigentlich schwer vorstellbar, was du denkst. Die haben so komplizierte Mechanismen, um sich zu verständigen. Wir mit unserer Sprache haben es uns da fast ein bisschen einfacher gemacht.
Ja, aber auch nicht viel. Ich weiß halt nicht, ob mir das so einfach hinbringen, wenn du sagst, dahinter, da musst du an dem roten Haus vorbeigehen und dann kommt dort der Ampel und dann,
was ich gesagt, ich wäre auch keine gute Kundschaft der Biene, weil ich würde die sonst wo hinschicken.
Ja, voll.
Aber eigentlich, obwohl ich ein ziemliches Themenmischmasch habe, wie du schon weißt, passt jetzt trotzdem meine erste Geschichte zumindest auch zu Insekten und kleinen Viechern.
Ja, sehr cool. Schieß los.
Und Fliegen. Es geht nämlich um eine Fallschirmspringerin.
Okay.
du wirst schon noch sehen, worauf ich hinaus will. Du wirst schon noch sehen, worauf ich hinaus will.
Spannen wir mal diesen Bogen.
Genau. Also, wir schreiben den 25. Jänner 1999. Ich glaube, es war schönes Wetter, weil die Joan Mary, US-Amerikanerin, ist Fallschirmspringen gegangen. Und wenn schlechtes Wetter ist, dann macht man das wahrscheinlich nicht. Und sie war jetzt kein Vollprofi, aber auch keine Anfängerin mehr. Es war schon ihr 36. Fallschirmsprung. Und trotzdem war das jetzt kein Sprung wie jeder andere, weil ihr Hauptschirm nicht aufgegangen ist. So ziemlich der Albtraum, stelle ich mir zumindest vor, wenn man da runter springt.
Cool ist sicher nicht, aber du hast ja normalerweise noch einen Ersatzschirm. Ne?
Richtig, dieser Reserveschirm ist schon aufgegangen, aber erst recht spät und da war sie schon voll stark im Trudeln und er hat sich verheddert.
Ach, das ist auch noch dazu.
Und hat ihren Fall nicht gebremst. Jetzt ist diese Dame über 213 Meter im freien Fall gefallen. Und das bei einer Geschwindigkeit von 128 km/h.
Ja, jetzt müsste man, also du hast eine Erdbeschleunigung von 9,1 Meter pro Quadratsekunde oder so. Mhm. Ja. Wird hinkommen. Ja, wenn ich das jetzt in meinem Kopf irgendwie geschwind ausrechne.
Ich finde gut, wie ernst du das angehst, meine Geschichte zu verifizieren. Dabei kommt der unglaubliche Teil ja jetzt erst. Sie hat das überlebt.
Worauf ist sie gelandet?
Also sie ist auf der Erde gelandet, ist sogar bei Gewusstes eingeblieben.
Ach so, ich habe mir gedacht, sie ist automatisch irgendwie zum Fliegen angefangen und ist auf dem Mond gelandet.
Nein, so unglaublich ist diese Geschichte dann doch wieder nicht. Aber ich finde unglaublich genug. Sie ist eben auf der Erde am Boden, irgendwo im freien Gelände gelandet, ist sogar bei Bewusstsein geblieben, bis die Rettungskräfte da waren und sie gerettet werden konnte, weil sie auf einem Feuerameisenhaufen gelandet ist.
Ach du Scheiße.
Die haben sich darüber sehr wenig gefreut, wo du sagen könntest, okay, das ist jetzt echt Pech im Pech. Du stürzt da schon über 200 Meter im freien Fall und dann landest auf einem Feuerameisenhaufen.
Ich würde sagen, es ist Pech im Glück im Pech. Weil der ist wahrscheinlich ein bisschen wach.
Na, tatsächlich hat ihr das Leben gerettet, weil, eben, wie gesagt, die Feuerameisen haben sich darüber nicht gefreut und die haben sie halt bissen. Und diese giftigen und aggressiven Bisse haben dazu geführt, dass ihr Herz immer wieder geschockt worden ist und mehr Adrenalin durch den Körper gepumpt worden ist und sie so lange am Leben geblieben ist, bis die Rettungskräfte da waren und sie ins Krankenhaus gebracht wurden.
Ah, geile Geschichte.
Genau, und tatsächlich hatte sie jetzt keine ganz, ganz argen Verletzungen, also keine verletzten Organe, keine gröberen Kopfverletzungen, für Knochenbrüche, ausgeschlagene Zähne und dergleichen und ist 2 Jahre später sogar wieder gesprungen.
Org.
Genau.
Aber ich glaube nicht wahr.
Glaubst?
Ja.
Das stimmt aber.
Wow.
Wahre Geschichte.
Und das stimmt auch wirklich, dass durch diese Ameisenbisse der Herz irgendwie, weil wenn du sagst, die war jetzt nicht so schwer verletzt, dann ist das mit dem Herz vielleicht irrelevant, oder?
Ihr habt mehrere Artikel drüber gelesen und tatsächlich sagt man eben, ihr Herz, also sie war schwer verletzt genug, dass sie das Bewusstsein hätte verlieren müssen oder dass das schlimmer hätte sein können. Aber die Feuerameisen haben durchaus einen Teil zu diesem medizinischen Wunder beigetragen.
Jetzt gehe ich davon aus, dass die nachher wahrscheinlich doch irgendwann einmal eingeschlafen ist und dann im Krankenhaus irgendwann aufgewacht ist, oder? Und das ist sicher nicht angenehm. Mit den ganzen Ameisenbisse oder
so. Es hat keiner gesagt, dass das angenehm ist. Ja. Also sie war, ist dann im Krankenhaus irgendwann wieder zu sich gekommen.
200
gell?
Metern Oberfall ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm.
Ich glaube auch, dass die Ameisenbisse fast ein kleineres Problem sind, beziehungsweise in diesem Fall dich eben retten, weil gibt eben die Geschichte, sie wacht da auf im Krankenhaus und dann kommen diese ganzen komischen kleinen roten Pusteln da auf und die Ärzte wissen halt auch nicht woher, bis sie dann checkt haben, na, Feuerameisenbisse und Gott sei Dank Feuerameisenbisse, weil ja, ihrem Herz hat es gut getan.
Die Korrelation musst du mal finden, du hast dann einen abgestürzten Fallschirmspringer und der dann einen Haufen Pusteln auf der Haut überall und so. Warte, wo kommt das her?
Ja. Richtig, aber danke Niki, geile Geschichte.
Und wir haben wieder die Überleitung zu den Insekten, wo es auf meiner Seite mit Bienen wieder weitergeht.
Und wie du siehst, ich habe dich nicht angelogen. Insekten, falsch im Springen, Fliegen.
Absolut.
Sonst habe ich dich schon angelogen. Aber Geschichte stimmt. Ja.
Cool. So. Wir sind jetzt bei meiner Geschichte, die heißt die Vermessung des Stocks. Und zwar muss ja so ein Bienenstock auch gebaut werden, oder?
Okay, jetzt habe ich echt lang gebraucht, bis ich checkt habe, von welchem Stock du sprichst. Ja.
Mhm. Hätten wir schon machen können, in diese Verbindung. Aber es geht um einen Bienenstock.
Ein bisschen fies ist er heute schon zu mir, kann das sein?
Also so wie es Vorkosterbienen gibt, gibt es auch Baubienen. Also Bienen, die explizit für den Bau und Weiterbau und die Renovierung von dem Bienenstock zuständig sind. Und diese Baubienen machen ihre Sachen in erster Linie mit Wachs. Ne? Mhm. Das funktioniert so, dass die Materialketten bilden. Und in diesen Materialketten, also in diesen Ketten von Bienen, stehen dann vereinzelte Wachsproduzenten drinnen. Frag mich nicht, wie die das machen, aber die produzieren Wachs, irgendwer muss ja. Und die geben dann das erwärmte Wachs entlang der Ketten an die richtigen Stellen weiter, wo es in der Baustelle verarbeitet wird. Also entweder wird irgendwo ein Loch so gemacht oder es werden neue Waben gemacht oder keine Ahnung, was die alles so drinnen haben in so einem Stock. Woher wissen Bienen, wo sich diese Materialketten aufstellen und wie viel das in so einer Materialkette stehen müssen?
Gute Frage.
Jetzt gibt es die Wachsbienen, die auch Vermesserbienen genannt werden. Ich würde sie ja eigentlich eher so Ingenieursbienen nennen, weil ich es viel cooler finde. Ja? Und die bilden sogenannte Dimensionierungsketten entlang des Innenraums. Das heißt, eine Biene fängt dann am Ende des Raumes an, stellt sie auf, direkt vor der kommt die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Achtung, das sind noch nicht die Materialkettenbienen, das sind die Vermesserbienen. Mhm. Und die stehen dann so lange in der Kette, bis einer vorne aufsteht. Der gibt dann ein Vibrationssignal weiter. Das haben wir jetzt schon wieder so ähnlich wie beim Tanzen. Die geben das bis ganz hinten weiter. Und die hinterste Biene geht dann aus der Reihe aus und zählt ab. Und entlang dieser Kette, wenn sie weiß, wie viel das waren, geht sie zurück und gibt den Befehl an ein paar von denen weiter, die müssen stehen bleiben. Das sind dann die Wachsbienen. Und die restlichen Bienen, die dort nicht stehen bleiben müssen, die gehen an die nächste Kette bilden. Mhm. Ja? Hast du mich ungefähr verstanden?
Ich bin mir.
Das war's. Also das war's mit den Dimensionierungsketten, mit den sogenannten. Interessant ist nur, wie wird man Ingenieursbiene? Also du gehst nicht auf die Bienen-HTL, ja, oder du machst da nicht eine Bienenlehre, sondern die Ingenieursbienen, oder halt wie sie wirklich heißen, die Vermesser- oder Wachsbienen, die werden aufgrund ihrer Größe ausgesucht, weil das keinen Sinn macht, wenn die unterschiedlich groß sind. Also du kannst dieses Abzählen der Bienen entlang der Ketten macht nur Sinn, wenn die alle gleich groß sind. Und es hat da Vermessungen gegeben, also es hat da Studien zu diesen Bienen gegeben, wo sie gemessen haben, dass die alle viel gleicher groß sind wie alle anderen Bienen.
Also bei Bienen gibt es schon auch so Größenunterschiede wie bei uns Menschen.
Ja, voll.
Okay.
Und da reden wir aber halt
ja, logischerweise
nicht um Millimeter, Verhältnis. Sondern um Zehntelmillimeter. Mhm. Aber mhm. Die Streuung der Größe oder der Länge dieser Bienen ist bei Vermesserbienen viel geringer als bei allen anderen Bienen zusammengerechnet.
Okay. Ich bin jetzt komplett blank, das haben wir nicht gelernt beim werten Herrn Biolehrer. Aber Vermesserbienen. Der einzige Punkt, der mich da ein bisschen auskackelt hat in der Geschichte, war dieses, da geht eine Biene durch und zählt sie ab. Aber das könnte wieder so eine Geschichte sein wie vorher. Sie greifen den Popsch an, also der Statistik wegen sage ich einfach nein, stimmt nicht.
Ja, du hast mich erwischt. Hast mich erwischt, und zwar das mit den Vermessungsketten, das hat mir die Larissa anfangs fälschlicherweise verzählt und hat sie dann selbst korrigiert. Und dann haben wir gedacht, ah, das passt. Also es gibt diese Materialketten gibt es schon und es gibt auch die Wachsbienen, die Wachs produzieren und weitergeben. Aber das mit den Vermesserbienen, die was abzählen und ausrechnen, das gibt es leider nicht.
Okay. Trotzdem, nette Geschichte. Und eigentlich, ich könnte jetzt mit zwei Geschichten überleiten, aber ich mache jetzt trotzdem mit der zweiten weiter, die ich eigentlich erzählen wollte. Scharfsinnige Bienen. Wir reden jetzt über was anderes Scharfes. Und zwar Chili.
Okay. Du machst das so gut. Wahnsinn.
Und trotzdem spielen auch kleine Viecher, sag ich jetzt mal, eine Rolle. Weil, ich glaube auch du züchtest Chili, oder?
Wir haben es probiert.
Okay.
Ja.
Aber du hast sicher, nachdem in unserem Freundeskreis viele Chili-Fans und Chili-Züchter vorhanden sind, du hast gehört von diesen ganzen Orgenschafen, Carolina Reaper und Trinidad Scorpion.
Ja, gerade bei dir im Haushalt sind wir da ganz, ganz gut dabei. Ne?
Richtig, richtig. Und inzwischen ist die Carolina Reaper die schärfste Chili, aber früher war das die Trinidad Scorpion. Und die ist ja so oder so schon absurd scharf. Und zwar hat die, warte mal, 1,5 Millionen Scoville. Im Vergleich, ein Gemüsepaprika hat 10 Scoville.
Ja, aber Entschuldigung.
Ein Freiverkäufer.
Das ist halt auch voll der schlechte Vergleich.
Ich bin ja noch nicht mal fertig mit dem. Ja, eben. 10 sind nicht scharf.
Ja, okay.
Eine Tabasco-Sauce von 1000 bis 2500 Scoville,
ja.
Kann man sagen, ist scharf für manche. Das frei verkäufliche Pfefferspray, was jetzt schon wirklich unfreundlich scharf ist, hat zwischen 100.000 und 350.000 Scoville.
Mhm.
So, und jetzt sind wir wieder bei meinen Trinidad Scorpion. Die haben 1,5 Millionen
Scoville. Wie viel hat denn die Carolina Reaper?
Die hat inzwischen 2,2 Millionen.
Wow.
Also wir reden ja schon von absurd scharf. Trotzdem haben sich in Australien ein paar Männer natürlich scharf, wahnsinnig, man muss sich noch mehr wehtun, genau. Haben sich gedacht, wie kann man die noch schärfer machen, diese Trinidad Scorpion, die sie anbauen. Und sind auf eine ziemlich lustige Idee gekommen. Und zwar haben sie festgestellt, dass das Düngen mit dem Wasser von einer Wurmfarm die Chili noch schärfer macht. Kannst du mir erklären, warum?
Das Wasser von einer Wurmfarm.
Genau.
Vielleicht, weil Chilis ja deswegen Capsaicin beinhalten, damit sie so als Selbstschutz, oder? Damit sie nicht von Tieren gefressen werden. Und ich weiß nicht, ob das für die Wurzeln vielleicht auch gilt, aber vielleicht hat die Pflanze dann so einen Abwehrmechanismus, so Achtung, da sind Würmer.
Ach, du
da
bist
sind
ein sehr scharfsinniges Kerlchen. Komplett richtig. Das triggert die Verteidigungsmechanismen der Pflanzen, weil Würmer sind Feinde und macht sie noch schärfer. Und 2011 waren eben die Chili von dort mit der Sorte Trinidad Scorpion, die schärfsten Chili überhaupt.
Wie weit waren die dann ab?
Tatsächlich habe ich dich vorher angeschwindelt, die hatten die 1,5 Millionen Scoville. Ah, okay. Wie scharf die normalen Trinidad Scorpion sind, habe ich gar nicht aufgeschrieben.
Schau, jetzt habe ich das selber hergeleitet, oder?
Ja, jetzt kann ich habe es akzeptiert.
Jetzt kann ich gar nicht also jetzt kann ich gar nicht irgendwie sagen, dass die Geschichte gelungen ist, weil ich so stolz drauf bin, dass ich das hergeleitet habe. Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast dir das ausgedacht, dann habe ich was hergeleitet, was vielleicht gar nicht stimmt.
Ja, also, lustig.
Die Geschichte ist wahr.
Die Geschichte ist wahr. Großzügige Spende von Dalrissa.
Ah, super. Super geile Geschichte. Wir bleiben bei Scharfem.
Ja. Okay, ja, hit me.
Wir kommen wieder zurück zu den Bienen und ja, es geht um die Hochzeitsorgie.
Okay, okay.
Oh ja. Vielleicht, also wir haben glaube ich nicht viele junge Zuhörer, aber da wäre es an der Zeit, vielleicht ein bisschen vorzuspülen. Die ist glaube ich nicht ganz jugendfrei, die Story.
Ich bin jetzt schon sehr gespannt.
Bitte. So. Etwa eine Woche nach dem Schlüpfen geht eine junge Bienenkönigin auf sogenannten...
So früh haben die schon?
Das ist für eine Biene eh viel lang.
Ja. Wie lange leben Bienen?
Was?
Wie lange leben Bienen?
Ja, frag mich nicht. Okay. Also, aber ich vermute mal ein paar Wochen oder so.
Na, die leben sicher länger.
Aber die Bienenkönigin ist ja nur dazu da, um Kinder zu machen. Ja, das heißt, je
die
länger...
Die sind 10 Tage alt.
5 bis 10. Bis die, also da, ist dann die Bienenpubertät für die Königin, oder?
Okay.
Und da begibt sie sich dann auf Hochzeitsflug. Da begibt sie sich auf einen Drohnensammelplatz und da muss man jetzt aufpassen. Von der Nomenklatur her ist es der Drohn. Weil, der er, Drohn. Die, weil er die Drohne beim oder der Drohn bei den Bienen der männliche ist, ne?
Okay, glaube ich dir jetzt mal.
Ja. Und diese junge Bienenkönigin fliegt mehrere Kilometer zu diesem Drohnensammelplatz, weil sie den nicht mit den Bienen des eigenen Stocks begatten will.
Wirklich?
Weil, ja, das wäre halt so ein bisschen Inzucht. Also die fliegt weiter weg, um sich von anderen Drohnen, von anderen Stöcken zu begatten zu lassen.
Okay, also mit sehr jungen Sexpartnern hat sie kein Problem, aber mit Inzest hört der Spaß auf.
Das ist alles Biologie. Ja. Aber wenn du schon anfängst, das irgendwie da so zu humanisieren, ja, dann sage ich so, ihr habt nämlich da steht, der Drohnensammelplatz ist sowas wie ein Bienenbollwerk oder eine Bienenmausefalle. Ne? Nur, dass halt das Verhältnis vom Mandel zu Weibel gar nicht so passt. Also, alle super gamprig und dann kommt diese eine junge, fesche Bienenkönigin daher und die fliegt dann da so. Und die will sie ja auch begatten lassen, das ist ja ihr Ziel für den Flug. Mhm. Und dann geht es eh schon los. Und der Erste fängt an, diese Königin zu begatten. Der fliegt jetzt zu, stülpt sein Begattungsorgan aus, um damit die Königin zu begatten. Das reißt ab und er stirbt. Ich weiß nicht, ob es das wert war, aber ich hoffe für ihn, dass es das wert war. Dann bleibt der Begattungsschlauch im Hinterleib der Königin hängen. Mhm. Dann kommt der nächste Drohn daher, der zieht den Begattungsschlauch vom Vordermann außer und hat seinen eigenen rein und stirbt dabei. Du wirkst nicht so begeistert.
Nein, es spricht mir jetzt nicht so an, aber...
und das passiert mehrmals. Also, ich habe unterschiedliche Quellen gefunden, 3 bis 4 Mal, eventuell auch bis zu 30 Mal. Das hat den Grund, dass sie das Erbgut gut genug durchmischt. Irgendwie. Ja, also es hat irgendwie evolutionäre Gründe oder Vorteile, dass Bienen, die die Königin dann produziert, irgendwie ein gemischtes Erbgut haben.
Wie viele legt Bienen? Ein Ei? Oder wie schlüpfen die?
Die tut das dann... Da kommen wir nachher vielleicht
noch dazu. Entschuldige,
bitte. Nach dem letzten bleibt der Begattungsschlauch einfach hängen und die fliegt halt. Sie fliegt dann nicht heim, sondern sie fliegt in einen Stock, wo sie dann von den dortigen Bienen angenommen wird. Ja? Und die erkennen daran, dass bei der ja ein Begattungsschlauch dran hängt, dass die eh schon begattet ist. Also das ist das Zeichen so, hey Alter, da ist jetzt eine eiche Königin, die kommt uns einen Haufen Eier produzieren oder einen Haufen Bienen. Mhm. Die hat jetzt in ihrem Leib eine gigantische Menge an Sperma und das muss für immer reichen. Also die hat sie einmal auffinden lassen und damit produziert sie jetzt. Und das nennt man die sogenannte Spermathek. Und danach legt sie Eier. Und anhand der Zellgröße, wo sie diese Eier hinlegt, erkennt sie, ob sie jetzt eine Arbeiterin brauchen oder eine Drohne. Und das ist interessant, für einen Drohnen werden die Eier gar nicht befruchtet. Da wird einfach ein unbefruchtetes Ei hingelegt und dann schlüpft der Drohne. Und für eine Arbeiterin drückt die Königin kurz auf die Spermathek und befruchtet das Ei. Und dann kommt der Arbeiterin aus. Und du darfst jetzt entscheiden, ob ich mir das mit der Spermathek alles selber ausgedacht habe.
Ich würde ja sagen, wir können das rausschneiden. Ich traue dir nicht so viel Kreativität in diesem Gebiet zu. Ich glaube, das stimmt.
Ja.
Org.
Gut. Ja. Ich wünschte, mir wäre sowas eingefallen. Aber das ist sicher die krasseste Bienengeschichte, die ich gefunden habe.
Die ist echt krass.
Ja. Zusätzlich habe ich vom Georg dann noch ein Bild gekriegt, der ja Biologe ist, also Biologiestudent, von einer Königin, die in einem Käfig eingesperrt war und von einer Drohne, also so einer elektrischen Drohne, irgendwo aufgekommen und irgendwo hingeflogen worden ist. Und ich glaube, da haben sie es dann gefilmt oder so. Okay. Aber sonst kommst du nicht so zu sonderlich viel Material, wie man das macht, ne?
Na, voll arg, war nicht meine Lieblingsgeschichte, aber generell bin ich jetzt sehr neugierig, was Bienen angeht. Also,
voll.
Sind also, schon spannende Viecher.
Ganz ehrlich, das Thema ist ein ziemliches Rabbit Hole. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht noch irgendwann nochmal mit Bienen daherkomme. Also wir haben das Thema noch lange nicht ausgeschöpft.
Auch ein gutes Stichwort für meine finalen Short Facts. Weil eigentlich möchte ich damit ein Thema einleiten, über das ich in Zukunft öfter sprechen werde. Oder zumindest das nächste Mal. Und zwar geht es jetzt um Clowns.
Gruselig.
Nein, nicht zwangsläufig gruselig.
Ich glaube, es gibt Leute, die finden Clowns von vornherein gruselig.
Und ich habe gehört, ja. Es gibt ja auch die Phobie, aber ich habe vergessen, wie der heißt.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Ronald McDonald komplett verschwunden ist? Weil es halt einfach gruselig war. Ja, das war nie cool.
Du hörst noch was, nicht zum Ronald McDonald, aber zu verschiedenen Orten, wie gruselig Clowns sind und vielleicht okay. Auch nicht. Ich bin auf Clowns gekommen, weil eben irgendwann hat mir der Kollege mal davon erzählt und ich habe dann überlegt, ich hätte gern irgendwas zur Zahl 10 in unserem Podcast und dann habe ich Dinge gesucht und dann bin ich tatsächlich ziemlich fündig geworden bei Short Facts über Clowns, wo ich die Zahl 10 gefunden habe. Und jetzt reden wir über Clowns, wenn du möchtest.
Ja, schieß los. Okay. Hit me.
Okay, der ist schon voll wuselig, ich sag's euch. Und zwar gibt es 10 Stilrichtungen von Clowns.
10? Genau 10?
Ja. Ja, nein, vielleicht. Überleg mal, was glaubst du, gibt's für Clowns?
Sind das so normale Adjektive wie der traurige Clown und der lustige Clown? Oder?
Das sind ziemlich professionelle Bezeichnungen, wie die heißen. Hat eher mit ihrem Outfit zu tun, aber auch natürlich tritt der eine Typ öfters als trauriger Clown auf oder als tollpatschiger Clown.
Okay, aber dann gibt es wahrscheinlich sowas wie den klassischen Clown und den modernen Clown und den...
Nein.
Okay. Bitte sag einfach. Ja.
Es gibt keine 10, aber es gibt, je nachdem, wo du nachschaust, sind es entweder 4 oder 8. Die 4 traditionellen sind der Whiteface-Clown.
Ja.
Wie der Name sagt, ja. Das ganze Gesicht ist weiß. Und er hat ein paar übertrieben hervorgehobene Features wie Nase, Mund.
Auch so wie der aus It, oder? So.
Wie der Bozo, sagt dir der was? Okay, ja, dann gibt es den Auguste-Clown. Der ist weiß um Mund und Augen, hat eine falsche Nase meistens. Der Rest ist aber eher so Hautfarben und ist meistens das Opfer vom Whiteface-Clown. Also der ist vom Charakter her so tollpatschig und dumm,
okay.
Wenn die so im Duo auftritt. Dann gibt es den von den traditionellen Typen noch den Character-Clown. Also der kann zum Beispiel sich beziehen auf irgendeinen bestimmten Job, einen Polizisten zum Beispiel darstellen oder einen Ingenieur, wenn du magst. Und dann gibt es den Tramp-Clown, der ist inspiriert von Obdachlosen
Ah ja.
Und ist weiß um den Mund, hat so einen aufgemalten Bart oder so und ist halt sonst eher so ein bisschen abgefuckt.
Also so ein Mantel und zerrissene Kleidung und so.
Genau. Ja. Genau, ist der Tramp-Clown. Und dann habe ich noch eine Liste gefunden, die länger ist, machen für mich aber auch Sinn, den Mimen-Clown. Also ja, der also Pantomime. Ja. Den Rodeo-Clown.
Okay.
Den Creepy-Clown. Mhm. Wo man Sinn. Und den Chester-Clown, das sind die Narren aus dem Mittelalter.
Also, da gibt es aber jetzt nichts, wo ich entscheiden muss, ob das jetzt stimmt oder nicht.
Nein, das ist jetzt alles wahr. Also, ja. Ich habe dir gesagt, es gibt 10 Stilrichtungen, es gibt nicht 10. Ja. Aber ich finde, es gibt trotzdem arg viele. Und Clowns und lustig sein ist tatsächlich eine sehr ernste Angelegenheit ja. Und harte Arbeit, wie wir beide eh wissen, gell?
Wir sind die Podcast-Clowns.
Genau. Dann... Ich habe gesagt, es ist schon harte Arbeit. Es gibt natürlich auch harte Clown-Ausbildung und Clown-Schulen.
Ja.
Da klingelt was. Er sagt ja.
Ja.
Ja. Jetzt muss ich spicken, weil das habe ich mir nicht auf meinen klugen Zettel geschrieben, das habe ich nur am Handy aufgeschrieben. Es gibt mehrere Clown-Colleges und Clown-Schulen. Manche sind bekannt als andere. Es gibt in Paris zum Beispiel eine recht berühmte und es gab früher in den USA, in Florida, die Ringling Brothers Barnum & Bailey Clown College.
Mhm.
Gibt es nicht mehr. Gab es zwischen 68 bis 1997. Und man sagt, dass es leichter war, in Harvard reinzukommen von der Aufnahmerate als in dieses Clown College.
Ja.
Glaubst du mir das?
Jo.
Okay. Ja, bei diesem Clown College sind eben zu seinen Hochzeiten nur einer von 100 sind aufgenommen worden.
Aufgenommen worden, ja. Haben dann aber, ist das dann auch schwer? Hast du mein, also nur weil du schwer aufgenommen wirst, hast du es ja nicht, dass das College dann auch wirklich schwer ist. Ja. Beziehungsweise kennt man einen Clown? Ich glaube, ich kenne keine Clowns.
Du stellst alles voll intelligente Fragen, die ich dir das nächste Mal sehr gerne beantworte.
Ich freue mich aufs Clown-Follow-up.
Genau, also eben bei dem College sind generell halt pro Jahrgang so um die 50 Leute aufgenommen worden, von Tausenden, die rein wollten. Genau. Und weil du mich gefragt hast, ob es berühmte Clowns gibt, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt.
Krusty.
Nein, von dem rede ich jetzt auch nicht. Der Ian Reid ist ein irischer Clown.
Mhm.
Und der hat die längste durchgängige Show, also eine idente Performance abgezogen. Also das ist auch einer der Weltrekorde, die du findest. Der hat 10 Jahre lang jeden Tag, nicht in einem Zirkus, sondern im Park, dieselbe Performance abgeliefert. Egal, ob es geregnet hat, egal, ob es geschneit hat.
Wie lang?
10 Jahre lang.
Ja.
Und er hält damit den Weltrekord als am längsten durchgängig eine Performance als Clown aufführender Clown.
Okay. Jetzt rein der Statistik halber, hast du überhaupt schon eine ausgedachte Geschichte gehabt heute?
Ja. Ich hab dir gesagt, es gibt 10 Stilrichtungen, die gab es nicht.
Okay. Dann muss das ausgedacht sein. Mit dem Ian Reid.
Okay, aber sonst hättest du es mal geglaubt, das ist jetzt nur eine Statistik wegen.
Ich finde es jetzt gar nicht so arg abwegig. Ja. Wenn du das vorher bräuchte, hätte ich das wahrscheinlich gehabt. Aber du kannst ja nicht daherkommen und nur wahre Geschichten erzählen.
Habe ich auch nicht.
Eben. Drum habe ich das jetzt kombiniert in meinem Kopf.
Tatsächlich war das jetzt eine voll charmante Anlehnung an den Namen des Kollegen, der mir das erzählt hat. Aber ja.
Also das war der Ihre.
Es ist ein Irre, ja.
Ah, der irische
richtig.
Kollege,
der er heißt nicht Podcast so, aber. Ja, genau. Gut. Einen Teaser fürs nächste Mal habe ich eben noch für dich. Und zwar gibt es da ganz berühmt die Clownschule in Paris vom Philippe Goyer, der unter anderem den Sacha Baron Cohen gelehrt hat.
Ah, hilf mir geschwind. Ah, der Borat. Ja, voll. Oder der Ali G.
Ja, kenne ich nicht, aber ja. Und der ist eben der Gründer von einer berühmten Schule in Paris oder in der Nähe von Paris. Und der soll ein ziemlicher arg fieser Lehrer sein. Mhm. Also eher so ein Tyrann. Weil du mich vorher gefragt hast, ob es leicht ist, die Clownschule abzuschließen. Bei dem soll es das nicht sein.
einer meiner Lieblingspodcasts ist ja No Such Thing as a Fish, ne? Und dort auch einer erzählt, dass, also einer dieser vier Podcaster, der hat gesagt, er war eine Zeit lang auf so einer Clownsschule und die haben sehr gern scheinbar diese Methode, den Schüler zuerst zu brechen. Ne?
Ja, vielleicht brechen, damit du deinen eigenen inneren Clown besser findest.
Ja, ich weiß nicht, ob das notwendig ist, um ein guter Clown zu sein.
Weiß ich nicht. Erzähle ich dir das nächste Mal sehr gern mehr.
Bitte gern. Ja, wir warten gespannt auf die Auflösung deiner offenen Clowns-Fragen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das so eine harte Geschichte ist, dann... Also,
ist gar nicht mehr so lustig.
Meine Ausbildung war manchmal ein bisschen eine Clowns-Schule, aber so unpleasant war das alles gar nicht.
Nein, ich glaube, Clown und lustig sein ist ziemlich hart.
Ich habe auch noch drei kleine Schmankerl, wie ich sie gerne nenne, für dich. Und es geht schon wieder nur um Bienen.
Das ist jetzt überraschend.
Ja. Die Killerbiene heißt so, weil etwa 10 Stiche reichen, um einen Menschen zu töten.
Ist das eine bestimmte Rasse?
Die Killerbiene ist, pass auf, eine Kreuzung. Ich glaube, sie heißt die afrikanisierte Honigbiene. Und ich habe sehr viel gelesen zur Killerbiene.
Also weißt du, was unlogisch ist? Bienen sterben ja, wenn sie einmal stechen.
Ja.
Und die kann 10-mal stechen?
Nein, aber wenn du von 10 verschiedenen Ach Bienen so. Gestochen wirst.
Na, dann glaube ich dir das.
Ja, stimmt aber nicht. Du brauchst 1000. Also die Killerbiene hörst wirklich so. Und die Geschichte, und das ist jetzt wahr, wenn ich es irgendwie so aus dem FF wiedergeben kann, in Brasilien hat damals einer zu einem Expediteur gesagt, der nach Afrika aufgebrochen ist, er soll ein paar Bienenköniginnen mitbringen. Der hat dann die afrikanische Biene mitgebracht, die grundsätzlich, glaube ich, als sehr aggressiv gilt, die dann in Brasilien versucht zu kreuzen, so mit den ansässigen Bienen. Und weil einer ein bisschen unvorsichtig war, hat er eine afrikanische Bienenkönigin freilassen aus diesem Versuchslabor. Mhm. Und die hat sich dann ausgebreitet in Südamerika und dann später in Nordamerika. Also ich glaube, die ist mittlerweile in den USA angekommen. Und die macht zwar relativ viel Honig, also die ist eigentlich sehr effizient in der Honigproduktion, aber du kommst halt fast nicht zu, weil die ist wirklich aggressiv.
Das klingt heftiger.
Ja, aber sie ist nicht so, ich glaube, sie ist nicht so viel unendlich giftiger. Also du brauchst schon 1000 Stiche, damit es kritisch wird.
Okay.
Ja.
Ja, möchte ich generell nicht haben. 1000 Bienenstiche.
Das ist die Frage.
Außer sie helfen mir auch, wenn ich mit dem Fallschirm von über 200 Meter abstürze.
Ich wollte gerade fragen, fallst du lieber auf einen Bienenstock oder auf einen Ameisenhaufen?
Tatsächlich lieber auf einen Ameisenhaufen.
Ich glaube auch.
Ja.
So, Bienen verteidigen sich gegen Hornissen im eigenen Stock, indem sie sich rund um die Angreifer zusammenrotten und so lange vibrieren, dass die Hornisse bei etwa 47 Grad kollabiert.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch in Biologie gelernt.
Alter, du hast einen sehr, sehr guten Biologielehrer gehabt. Also Hut ab. Und zwar geht es da um die japanische Biene und um die asiatische Riesenhornisse. Weil die Biene mit dem Stachel nicht durch den Chitinpanzer durchkommt. Ja. Und die 47 Grad sind zwar für die Hornisse tödlich,
aber nicht
für die Bienen groß so nicht.
Okay, vielleicht ist das auch nicht mehr aus Bio, sondern aus irgendeiner coolen Naturdoku auf Netflix. Mag auch sein, aber
schon mal gehört. Aber dass du das deinem Biolehrer zuschreibst, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Also ich glaube, der Biologieunterricht, der war schon... ziemlich
tatsächlich
okay.
Haben wir hauptsächlich von Overhead-Folien abgeschrieben.
Aber das ja, war halt damals so. Wir sind halt alt, so, ja. Das war damals Overhead. Ja. Das war, da hat es sogar PowerPoint und Beamer gegeben.
Boah, wenn er jetzt noch arbeitet, ob er mit PowerPoint arbeitet. Ja, nein.
Das kannst du uns ja zu deinen Clown-Facts dazu noch und irgendwie recherchieren.
Okay, bitte.
Letzte Fact. In der Türkei gibt es einen halluzinogenen Honig, der heißt Delibal. Und letzten August, also 2022, fanden Park Ranger dort einen ziemlich zugedröhnten Bären, der wahrscheinlich ein bisschen zu viel von diesem Honig hatte.
Also die Vorstellung ist voll süß, aber ich glaube nicht.
Doch.
Wirklich?
Ja, und zwar wächst dort das ist so ein kompliziertes Wort, Rhododendron.
Du hast vorher Utilist Siehst du, das kriege ich nicht raus. Utilitaristisch verwendet, aber bei Rhododendron hängt es dich aus.
Ja, ich habe mir gedacht, was ist das, eine Blume? Ich habe keine Ahnung, was ein Rhododendron ist. Ja.
Ist ein Busch, aber ich glaube, er blüht auch. Ja.
Und diese Rhododendron-Art produziert ein starkes Nervengift und der reichert sie im Honig an. Der wird dort auch lokal für Rituale verwendet und so. Und ich glaube, dass da schon wenig reicht, so ein Löffel oder so, dass man da schon ein bisschen high wird. Der Bär weiß das natürlich nicht und der mampft voll rein und der ist dann von den Rangern zum Tierarzt gebracht worden.
Man, der arme Bär.
Aber voll lieb von einer, dass sie ihn zum Tierarzt bringen, finde ich.
Ich frage jetzt, ob der was tun kann oder ob der halt einfach ausgenüchtert ist und dann wieder marschiert.
Ja, also
oder hat er dann auch Fressanfälle
scheinbar. Scheinbar hat er halt auch schon Atemprobleme gehabt oder so.
Ja, okay, das klingt nicht so spaßig.
Ja.
Ihr coole Geschichte. Danke für all das Bienenwissen.
Ja, danke für
Schwarmwissen.
Die Albträume, die ich noch über Clowns habe heute.
Ich habe dir nur über nette Clowns erzählt.
Und ja, ein bisschen schon, aber die, irgendwie da schwingt automatisch so ein bisschen eine Creepiness mit bei Clowns, finde ich.
Okay, also das bin ich mir jetzt keiner Schuld bewusst, das ist dein Problem. Du kannst ja auch über Wurmwasser und Feuerameisen.
Das ist
träumen.
Extrem spannend. Kann man Wurmwasser zur weiteren Verschärfung seiner Chilis irgendwo kommerziell
verkaufen?
Ja, also das wäre cool, wenn du sagst, so Spezial Chili-Gießwasser, oder?
Wie du schon gesagt hast, meinen Haushalt wird das jetzt ziemlich angefixt haben.
Ja.
Ja. Ja. Absolut.
Sau geil.
Na, geile Geschichte. Vielen Dank an alle Geschichtenspender, würde ich sagen,
ja,
an dieser Stelle.
Bei mir an meine beiden Imker.
Tatsächlich habe ich noch mehr Geschichten als die paar, die ich jetzt erzählt habe, eigentlich bekommen. Also wenn wir das wieder machen, irgendwann mal bringe ich sie gern unter.
Also eine höhere Folge dann im 20. Jubiläum einfach wieder, oder?
Ja, oder ich streue sie einfach random rein. Muss ja keiner wissen, dass das nicht meins ist.
Voll.
Genau. Na, vielen Dank.
Ja, dann... haben wir letztes Mal vergessen, den Gabriel zu grüßen.
Wirklich?
Ja.
Scheiße.
Also Grüße gehen raus.
Dann grüßen wir dich gleich zweimal. Sorry, Gabriel. Liebe Grüße.
Und dabei natürlich nochmal, oder zum ersten Mal ja, wirklich auch an den Gernot, der immer ganz brav am allerersten Tag gleich die Folge hört. Also vielen Dank.
Eben. Also eigentlich haben wir eh sehr viele brave Fans. Ich wurde letztens von einem Fußballkollegen schon... attackiert, recht freundlich, warum wir noch immer keine April-Folge rausgebracht haben. Wurde gesagt, du, die ist schon seit 2 Wochen draußen. Na, ich habe immer gewartet auf den grünen Punkt. Da war kein grüner Punkt.
Der grüne Punkt.
Und an dieser Stelle, ich weiß nicht, was mit eurem grünen Punkt so abgeht, aber an sich bemühen wir uns.
Beschwerden bitte an Spotify. Da haben wir nichts damit zu tun.
Was den Punkt angeht schon, aber wir können es uns trotzdem gern schreiben.
Sowieso.
Freuen wir uns immer.
Vielen Dank.
Bussi, Baba.
Und wir gehen jetzt Bier trinken. Baba.